ARD.
It's a very big deal. Look, it could be a $1 trillion deal, it could be whatever, but it's rare earths and other things.
Es ist ein sehr großer Deal. Es könnte ein Trillionen-Dollar-Deal sein oder was auch immer, aber es geht um seltene Erden und andere Sachen. Das hat Donald Trump im Vorfeld des heutigen Besuchs des ukrainischen Präsidenten Zelensky in Washington gesagt. Ein Deal, der nun unterzeichnet werden und der Ukraine Sicherheit gegen Rohstoffe bieten soll. Aber viele Details sind noch völlig unklar.
Für Bundesaußenministerin Baerbock ist damit aber immer noch offen, wie eine europäische Beteiligung an Ukraine-Verhandlungen aussehen könnte.
Außerdem, Israel will offenbar die erste Phase der Waffenruhe im Gazastreifen verlängern. Die Hamas ist allerdings bis jetzt dagegen.
Und der Sonderberater des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Klaus Kress, warnt CDU-Chef Merz vor einer Einladung Netanjahus nach Deutschland.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Bei mir im Studio ist Diane Batani aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Heute schauen alle gespannt nach Washington. US-Präsident Trump empfängt den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Da gab es ja im Vorfeld schon ziemlich viel hin und her, oder?
Ja, allerdings. Trump hat Entschädigungen für die geleistete Militärhilfe der USA gefordert. Er hat Zelensky wüst beschimpft, ihn als Diktator bezeichnet. Jetzt hat Trump angedeutet, er könne sich nicht daran erinnern. Er habe Respekt vor Zelensky. Deshalb weiß man noch nicht, in welcher Stimmung das Treffen wohl verlaufen wird.
Aber eigentlich geht es ja darum, dass die beiden ein Rohstoffabkommen unterzeichnen wollen.
Ja, die USA und die Ukraine wollen gemeinsam Rohstoffe auf ukrainischem Gebiet fördern. Unsere Moderatorin Liane Kossmann hat darüber mit unserem Korrespondenten in Washington, Ralf Borchardt, gesprochen.
Wir konnten einen Text einsehen, der zumindest als der Entwurf galt, der bis gestern als das galt, was da unterschrieben werden soll. Und diese nicht mehr als 3 Seiten sind sehr allgemein gehalten. Da steht eigentlich im Kern nur drin, dass die Ukraine sich verpflichtet, 50% der jetzigen Rohstoffeinnahmen in einen Fonds einzuzahlen, der gemeinsam von den Ukrainern und den Amerikanern verwaltet wird und der in erster Linie dafür da ist, neue Schürfrechte, neue Gebiete zu explorieren, wo noch Rohstoffe, seltene Erden und anderes vermutet wird. Also die weitere Exploration von Rohstoffen. Und die eigentlich wichtigen, die kniffligen Fragen, was springt da für die USA finanziell raus? Trump spricht ja von Hunderten von Milliarden. Und die Frage, wozu verpflichten sich umgekehrt die USA an weiterer Aufbauhilfe wirtschaftlicher Art für die Ukraine? Und gibt es militärische Sicherheitsgarantien? Dazu steht nichts Konkretes in diesem Rahmenabkommen. Es soll ein zweites Abkommen geben und das muss noch verhandelt werden und das kann weitere Wochen, Monate dauern.
Ja, dieses Abkommen soll ja auch erstmal, wie Sie haben es gerade schon angedeutet, keine militärischen Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine enthalten. Wie stehen denn aber die Chancen, dass Zelensky doch noch weitere Zusagen bekommt von Donald Trump?
Immer wieder wird Trump danach gefragt, beim Macron-Besuch, beim Starmer-Besuch und immer wieder bringt er das gleiche Argument. Er sagt, nein, für Peacekeeping-Truppen, die muss es geben, wenn es denn zu einem umfassenden Friedensabkommen mit Russland kommt, aber die sollen die Europäer stellen. Und auch die gewünschte Rückversicherung, Unterstützung, zum Beispiel durch Luftstreitkräfte, wenn es hart auf hart kommt, durch die Amerikaner, sagt Trump bisher nicht dezidiert zu. Und die beste Sicherheitsgarantie aus ukrainischer Sicht wäre immer gewesen, langfristig ein NATO-Beitritt. Das schließt Trump inzwischen kategorisch aus. Sein Argument ist, dieses Rohstoffabkommen sorgt dafür, dass künftig viele Amerikaner in der Rohstoffausbeutung in der Ukraine sein werden. Und allein diese Präsenz wird doch Russland künftig davon abhalten, nicht mehr aggressiv zu sein. Das ist Trumps Standpunkt bisher. Ob er sich da noch bewegen lässt, offen.
Herr Borchardt, die Investitionen, die es da ja auch erstmal bräuchte, zahlen die dann die USA?
Zum Teil offenbar. Das wird in diesem Rahmenabkommen angedeutet. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, was neben der Unterzeichnung des Rahmenabkommens besprochen wird zwischen Zelensky und Trump. Zelensky steht hier wirklich an einem Scheidepunkt, wenn man so will. Und er hat jetzt die Chance, im direkten Gespräch mit Trump seine Argumente nochmal vorzubringen und vielleicht etwas herauszuholen. Und wie das dann in Vertragsform gegossen wird in dem angesprochenen zweiten Abkommen, wo die Details geregelt werden, das ist bisher offen. Und ich glaube, das wird Monate dauern, möglicherweise parallel laufen zu den weiteren Gesprächen mit Russland und hoffentlich irgendwann mit Russland und der Ukraine über einen Waffenstillstand und dann ein umfassendes Friedensabkommen inklusive einer militärischen Absicherung.
Die Frage der Sicherheit für die Ukraine wird damit wahrscheinlich noch nicht geklärt sein.
Genau, die USA haben gesagt, dass sie konkrete Zusagen zur Sicherheit ablehnen. Zur Frage, wer in Zukunft die Sicherheit der Ukraine garantiert, hat sich Bundesaußenministerin Baerbock im Deutschlandfunk geäußert. Sie sieht das auch als Aufgabe der Europäer.
Wir Europäer stehen für unseren europäischen Frieden ein und die Ukraine liegt mitten in Europa. Das ist unser Kontinent und deswegen müssen wir für unseren Frieden als Europäer sorgen und dafür deutlich, deutlich mehr investieren und gegenüber der US-Administration immer wieder deutlich machen, dass das auch in ihrem Interesse ist. Man kann hier und darf hier überhaupt nicht schönreden. Natürlich ist das alles andere als einfach. Deswegen braucht es eine so klare und geschlossene Haltung der Europäer. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Europäer auch weiter bei diesem Rahmenabkommen unterstützen. Dass es dort jetzt endlich überhaupt einen Bezug zur Sicherheit gibt, ist wichtig. Zugleich darf man nicht vergessen, so denkt ja der neue US-Präsident immer, was ist bestmöglich für sich selber, für seine eigenen Interessen, dass für ihn wichtig ist, dass deutlich gemacht wird, da gibt es was für Amerika. Die Ukraine haben deutlich gemacht, das sind unsere Ressourcen und damit binden sie sich ja gegenseitig aneinander. Wenn der amerikanische Präsident jetzt sagt, wir haben da auch Rohstoffe, an denen wir Interesse haben, kann er gar nicht zeitgleich Putin ermöglichen oder könnte ihm gar nicht zeitgleich ermöglichen, dort alles zu zerstören. Das klingt jetzt sehr zynisch. Die Welt ist leider derzeit so aus den Fugen geraten, dass man, wie gesagt, ich sage, hier sind die perfekten Abkommen. Aber deswegen ist die Verknüpfung von Sicherheit und Rohstoffen so wichtig. Und ich möchte vielleicht einmal anmerken, dass wir auch als Europäer ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine haben. Natürlich ein faires, auf gegenseitiger Augenhöhe. Aber dass man insgesamt darüber nachdenkt, wie kann man auch diese Ressourcen für den Wiederaufbau nutzen? Wie kann man sie zur Stärkung der ukrainischen Wirtschaft in Zukunft nutzen? Wie kann man sie auch im gegenseitigen Interesse für uns Europäer mit nutzen. Auch das haben wir Europäer 2021 so angelegt.
Während Selenskyj in den USA ist, gehen in der Ukraine die russischen Angriffe unvermindert weiter. Das berichtet das ukrainische Militär.
Russland hat demnach in der Nacht mehr als 200 Drohnen gestartet. Ungefähr die Hälfte davon habe die ukrainische Luftabwehr abgeschossen. Fast alle anderen seien vom Radar verschwunden und somit wohl von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden, heißt es. Über Schäden ist jedenfalls nichts bekannt.
Die russischen Staatsmedien berichten allerdings auch von ukrainischen Angriffen mit Drohnen und Artillerie.
Im russisch besetzten Teil der ukrainischen Region Cherson sollen eine Frau und ein Kind bei einer Attacke auf einen Krankenwagen getötet worden sein. Ein weiterer Zivilist bei einem Beschuss der Stadt Oleschki. Wie immer können wir diese Informationen leider nicht gegenchecken.
Soweit erstmal der Stand beim Ukraine-Krieg. Lass uns mal zum Nahen Osten kommen. Gerade gab es eine Meldung, dass Israel die erste Phase der Waffenruhevereinbarung mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen verlängern will.
Und zwar um 6 Wochen. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus ägyptischen Sicherheitskreisen, denn die Verhandlungen zur Waffenruhe laufen in Ägypten. Die Hamas lehne allerdings eine Verlängerung ab, heißt es weiter. Sie will, wie ursprünglich vereinbart, morgen in Phase 2 des Waffenruheabkommens übergehen. In Phase 2 sind Schritte für einen dauerhaften Frieden vorgesehen. Also die Einzelheiten sind noch unklar und die Lage ändert sich häufig. Wir müssen wohl noch abwarten, wie die Gespräche in Kairo sich entwickeln.
Der Gaza-Krieg bzw. die Folgen waren diese Woche einmal mehr auch hier in Deutschland Thema. CDU-Chef Merz will, so wörtlich, Mittel und Wege für einen Deutschlandbesuch von Israels Ministerpräsident Netanyahu finden. Das hat er zumindest kurz nach der Bundestagswahl zu Netanyahu gesagt. Das ist, vorsichtig gesagt, ja schon problematisch, oder?
Das stimmt. Damit würde Deutschland nämlich den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs missachten. Denn der hat entschieden, dass die Vertragsstaaten, also auch Deutschland, Netanyahu festnehmen müssen, wenn er deren Territorium betritt. Netanyahu wird für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazakrieg verantwortlich gemacht.
Und ich meine, überleg mal, was das für eine Wirkung hätte, wenn ausgerechnet Deutschland den israelischen Premier festnehmen würde.
Das mag man sich natürlich kaum ausmalen. Zu der ganzen Problematik hören wir jetzt den Völkerrechtler Klaus Kress von der Universität Köln. Er ist Sonderberater des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Klaus Kress hofft, dass Merz seine Einladung an Netanyahu überdenkt. So hat er es im Deutschlandfunk gesagt.
Ich sehe solche Mittel bzw. solche Wege nicht. Spätestens dann, wenn sich ein Besuch des israelischen Premierministers konkret anbahnte, würde der Internationale Strafgerichtshof ein Festnahme- und Überstellungsersuchen an Deutschland richten. Und das würde bedeuten, Deutschland ist völkerrechtlich in der Pflicht, die Festnahme und die Überstellung zu vollziehen. Und die deutsche Rechtslage steht hiermit voll im Einklang. Nach ihr sind die dann zuständigen deutschen Stellen gehalten, den mit Haftbefehl Gesuchten festzunehmen. Was nun wichtig ist, die deutsche Justiz hat nicht die Aufgabe, ja, sie ist gar nicht befugt, den internationalen Haftbefehl sachlich noch einmal zu überprüfen, sondern es geht nur um die Feststellung, ob die nach dem ISDGH-Statut maßgeblichen Formalitäten gewahrt sind. Und wenn das der Fall ist, besteht kein Ermessen der zuständigen deutschen Stellen, sondern es ist der völkerrechtlichen Pflicht zu entsprechen.
Und zur Frage, was es bedeuten würde, wenn Deutschland Netanyahu festnähme, sagt der Völkerrechtler Klaus Kress.
Das würde bedeuten, dass Deutschland die Autorität des Internationalen Strafgerichtshofs offen in Frage stellt und damit an einem wichtigen Punkt auch die Autorität des Völkerrechts. Und es würde damit gleichbedeutend signalisieren, dass Deutschlands Autorität als völkerrechtstreuer Staat untergraben würde. Und das würde auf Deutschland zurückfallen, wenn Deutschland in anderen Situationen gegenüber anderen darauf pocht, dass das Völkerrecht beachtet wird. Zum Beispiel zugunsten der Ukraine. Also wenn das so käme, dann würfe das einen völkerrechtspolitisch dunklen Schatten über den Beginn der neuen Bundesregierung. Deutschland gehörte zu den Staaten, die zuvorderst an der Einrichtung dieses Internationalen Strafgerichtshofs mitgewirkt haben. Und das hat Deutschland erklärtermaßen eben gerade auch aus historischer Verantwortung heraus gemacht. Und möchte man sich tatsächlich vor diesem Hintergrund vorstellen, dass Deutschland jetzt die Autorität dieses Internationalen Strafgerichtshofs offen in Frage stellt? Ich möchte mir das nicht vorstellen. Und deshalb habe ich eine große Hoffnung. Und diese Hoffnung lautet, dass Friedrich Merz noch einmal in sich geht, sich beraten lässt und sich dann korrigiert. Damit würde er Größe zeigen und auf den Pfad der Rechtstreue zurückkehren.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Diane Batani aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.